Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Wie viel Strom verbraucht ein Bitcoin? Ein technischer und ökologischer Blick auf das Mining. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo the Teacher mit einer neuen Podcast-Folge am Start. Mit dem Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Und heute nicht mit einem Basic-Thema, aber mit einem brandaktuellen Thema, was immer wieder heiß diskutiert wird. Wie viel Strom braucht eigentlich ein Bitcoin, der geschürft wird? Es gibt ja viele Fehlinformationen über das, ich mache mich mal gerade ein bisschen klein und habe hier schon mal was für euch vorbereitet, die, die bei YouTube schauen. Also viele Fehlinformationen über den Energieverbrauch von Bitcoin und wir werden uns heute mal die tatsächlichen Zahlen anschauen, also wirklich aktuell. Ihr könnt sämtliche Quellen zu allen Bildern, aber auch allen Websites habe ich euch mal unten reingepackt in die Podcast-Folgenbeschreibung, aber auch in die YouTube-Videobeschreibung, sodass ihr das auch wirklich mal selber nachlesen wollt, wer da wirklich Interesse hat, weil ich wurde durch einen Bitcoin-Channel, dem ich folge, ist der Blocktrainer, Grüße gehen raus, wenn er das hier mal sehen sollte, der macht wirklich eine schöne, tolle Arbeit und es geht im Prinzip ja auch darum, dass ja, es wird viel Schlechtes über Bitcoin und den Stromverbrauch, die Ökologie darüber verbreitet, weil ja der Punkt ist, wenn ich schlechte Nachrichten, verkaufen sich besser als gute Nachrichten. Wenn ich sage, da ist einer gestorben oder es brennt irgendwo, dann liest man erstmal weiter. Wenn man aber einen sachlich, fachlich richtigen Artikel bringt, dann liest sich das meistens erstmal schon allein schon von der Hook her, also von der Überschrift, langweiliger. Aber es entspricht ja eher der Wahrheit, nur es wird nicht so sehr geklickt. So sind wir Menschen ja in dem Punkt leider aufgebaut. Aber deswegen möchte ich auch in diesem Podcast mal mit den tatsächlichen Zahlen wirklich mal bringen, okay, was ist überhaupt dahinter? Ja, was steckt dahinter? Wie viel verbraucht jetzt das Mining ein Bitcoin? Warum haben wir es zum Beispiel auch in Deutschland nicht? Der ein oder andere kann sich schon denken. Und was es aber bringen würde, wenn wir hier in Deutschland moderate Strompreise hätten, also das wäre mega, wenn wir hier Bitcoin-Mining anbieten könnten oder würden oder beziehungsweise ja nicht nur große Unternehmen wie Miele, Stihl, was weiß ich, wen alles noch, wer alles schon abgewandert ist, die Liste ist ja lang, da nicht nur die ins Haus zu holen wieder, sondern eben auch Miner. Aber kommen wir gleich zu, ja, also der Prozess hinter dem Bitcoin-Mining, darum soll es heute gehen und die technischen und ökologischen und die ökonomischen Aspekte beleuchten wir in dieser Podcast-Folge. Also, zunächst mal ein grundlegender Überblick. Was ist überhaupt Bitcoin-Mining? Also, wenn man wirklich vom Mining redet, man schürft irgendwie, ja, man kennt es ja vom Gold, man schürft Gold. Das kennt man irgendwo, okay, man schickt da jemanden in den Schacht. Und mit Hacke, Spitze und Lampe auf dem Helm und er geht dann da runter und schürft Gold. So, und beim Bitcoin-Mining ist das einfach nur eine Analogie dazu. Bevor wir jetzt nämlich uns in den Energieverbrauch stürzen, sollten wir nämlich alle mal kurz verstehen, was überhaupt mit dem Bitcoin-Mining gemeint ist. Wenn man für das Bitcoin-Mining braucht ihr nämlich nicht Hacke und Spitze und Helm und Leuchte. Beim Mining konkurrieren leistungsstarke Computer, um komplexe mathematische Probleme zu lösen. Und das dient dazu, dann Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk zu validieren und neue Bitcoin zu erzeugen oder dementsprechend dann zu schürfen, wenn man so möchte. Das heißt also, ihr löst mit eurem Rechner eine mathematische Operation. Und alle paar Minuten, das ist festgelegt, je nachdem, in welchem Halving-Prozess wir uns gerade befinden, ich glaube jetzt aktuell sind es alle 10 Minuten, findet man einen Bitcoin, muss man eben im Prinzip eine mathematische Operation lösen. Das macht der Rechner. Und diese mathematische Operation ist auch wieder zurückverfolgbar. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt von meiner Hot Wallet, das heißt also wo ich meine Bitcoin kaufe, Bitpanda, Bison, whatever, und dann auf meine Cold Wallet, also mein eigenes Pocket, mein Ledger, ja, oder vom Bitcoin gibt es ja auch nochmal extra, dann übertrage, ist das ja eine Transaktion. Und diese Transaktion muss erstmal genehmigt werden. Da sind dann die sogenannten Miner, die holen sich dann diese Transaktion aus einem Pool raus, lösen dann die mathematische Operation und dann werden mir die Transaktion, wird mir dann gut geschrieben, also meine Bitcoin. Natürlich muss ich eine Transaktionsgebühr bezahlen. Ich muss im Prinzip den Miner, der seine Rechenleistung zur Verfügung gestellt hat, in Form von Strom, Spannung, Widerstand, also im Prinzip von Energie, die muss ich da bezahlen. So, und der Miner schaut natürlich, hey, eine große Transaktion bringt mir natürlich mehr Transaktionsgebühren als irgendwelche kleinen Fische, ja, wie jetzt bei mir, wenn ich jetzt 0,01 Bitcoin mir übertrage. So, okay. Und das Ganze erfordert enorme Rechenleistung. Und diese Rechenleistung verbraucht, wie gesagt, schon Energie. Aber wie viel genau, das klären wir in dieser Podcast-Folge. Die Rechenleistung, die beim Bitcoin-Mining nämlich aufgebraucht wird, wird in der sogenannten Hash-Rate gemessen. Und je höher die Hash-Rate ist, desto sicherer ist das Netzwerk, also desto mehr Energie wird auch verbraucht. Und was ist jetzt die Hash-Rate? Die Hashrate, das könnt ihr euch vorstellen wie ein komplexes Puzzle. Und zwar so schnell wie möglich sollt ihr dieses Puzzle lösen. Und genau das tun die sogenannten Miner beim Bitcoin Mining. Also sie versuchen ein kryptografisches Puzzle zu lösen oder ein Rätsel. Die Miner versuchen ein kryptografisches Rätsel zu lösen und das so oft wie möglich, bis sie eben die richtige Lösung gefunden haben. Und wie gesagt, alle 10 Minuten, aktuell ist es so, wird dann ein Bitcoin gefunden. Und das ist im Prinzip deren Belohnung. Ja, oder ist es die Bitcoin-Belohnung 3,25? Ich will euch jetzt nicht die falschen Informationen geben wegen dem Bitcoin-Halving. Aber die Hashrate, die misst jetzt, wie viele solcher Puzzles die Computer weltweit pro Sekunde lösen können. Und jeder Versuch, das Puzzle zu lösen, wird dann im Prinzip als sogenannter Hash bezeichnet. Deswegen diese Hashrate. Warum ist das jetzt aber wichtig? Je mehr Hash oder je mehr Rechenleistung im Netzwerk ist, desto höher ist die Hashrate. Das bedeutet, dass mehr Computer gleichzeitig versuchen, das Rätsel zu lösen und dadurch das Netzwerk sicherer wird. Denn ihr müsst euch einfach mal denken, okay. Wenn jetzt im 2025 die CBDCs kommen, das heißt Central Bank Digital Currency, dann hat die Zentralbank euer Geld, eure Euros in digitaler Form. Die können von heute auf morgen auch sagen, passt mir nicht, was du machst, ich sperre dir das Konto oder ich mache einfach einen Knopfdruck und ist das Ganze auf Null. Beim Bitcoin ist es so, dass das ja von ein soziales Netzwerk ist, also wirklich ein soziales Netzwerk, nicht wie Facebook, ja, sondern da sind mehrere Leute, jeder kann partizipieren, jeder kann Bitcoin kaufen, egal was für ein Geschlecht, egal wie alt, wie jung, egal wie dick, wie dünn. Und er kann Transaktionen von A nach B machen. Klar, bezahlt man was dafür, aber, und das ist hier der Punkt, es ist für alle offen. Ja, und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Dadurch, dass ja auch so viele, also ich könnte das ja auch machen, ich könnte auch Miner werden, hier in Deutschland lohnt es sich absolut nicht, aber mal rein theoretisch, dann wäre ich einer mehr, das heißt ein Knotenpunkt mehr, der auch eine Transaktion erstmal bestätigen müsste. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe mir jetzt ein Rätsel habe ich jetzt gelöst, die Transaktion wird jetzt vollzogen, diese Transaktion wird im Prinzip wie in so ein großes Buch. Stellen wir uns vor, wie so ein altes Sparbuch, wo dann reingeschrieben wird, im Jahr so und so viel gespart, Stempel drauf, unterschrieben. Das überprüfen dann andere, die auch im Prinzip Miner sind und bestätigen das Ganze. So, und damit ist das Ganze schon mal sicherer, weil umso mehr Leute das ja überprüfen und sozial sind, ja, im Prinzip so einer wie ich, der sagt, hey, ich möchte ja, dass alle davon was haben vom Bitcoin. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung dafür, aber ihr merkt selber, so im Prinzip ist es ein tolles System, was auch nicht inflationieren kann, weil es nur 21 Millionen davon gibt. Wobei die Dunkelziffer eher weniger sind, weil ja viele schon verloren gegangen sind durch verlorene Cold Wallets und. Aber das ist ein anderes Thema. So, und je höher die Hashrate, desto schwerer ist es für jemanden, auch das Netzwerk entsprechend auch anzugreifen. Das heißt also, dass Bitcoin auch noch sicher ist. Das heißt, da kann nicht irgendeiner von außen drauf zugreifen. Und es wird nicht nur für irgendwelche dunkle Machenschaften im Darknet verwendet. Das wird den Leuten erzählt in öffentlichen Medien, die nicht mal mehr politisch neutral sind, ja, oder kritisch der eigenen Regierung gegenüber, sondern die sind ja gekauft. Ja, da ist ein SPDler dabei oder CDUler oder sonst irgendwas Grüne, die einfach nur versuchen, eine Agenda durchzudrücken bei der allgemeinen Bevölkerung. Man hat es bei dieser 100-Show gesehen, wo Schauspieler verwendet wurden, um die Show zu füllen, ja, und irgendwelche Meinungen dann aufzudrücken den Leuten. Also das ist aber anderes Thema. So, also nochmal. So eine hohe Hashrate, ja, bedeutet, viele Computer mit voller Leistung arbeiten, um die Rätsel zu lösen und Bitcoin zu minen. Ja, das heißt, ich hole mir dann Bitcoin raus. Eine niedrige Hashrate bedeutet weniger Computer, die das tun, und das macht das Netzwerk unsicherer. So, und deswegen schaut man ja, okay, je nachdem, was du für einen Strompreis hast, weil das Mining, das kostet ja auch an Energie, umso günstiger die Energie ist, umso attraktiver ist das Ganze natürlich auch für die Miner, um da was rauszuholen, was das ganze System wieder günstiger oder attraktiver macht und dadurch auch sicherer. Ja, ist einfach nur ne, logisch oder beziehungsweise eine tolle Sache. So, und die Hashrate wird in sogenannten Hashes pro Sekunde angemessen, und heutzutage spricht man bei Bitcoin in der Regel von Terahashes. Terahashes, wenn man sich ein Tera anguckt, das ist eine 1 mit 3, 6, 9, 12 Nullen. Ja, also da sind schon wirklich Rechenoperationen vorhanden pro Sekunde. Das ist, also da erstmal reinzuhacken, die Rechenleistung lohnt sich aktuell auch. Also es würde sich einfach nicht lohnen, weil die Energie, die dafür verwendet werden müsste, um irgendwo im Bitcoin einzugreifen. Aber gut, darum soll es ja jetzt nicht gehen, sondern ich möchte ja auch mal den Energieverbrauch, möchte ich ja euch mal so ein bisschen näher bringen. Ja? Und da wird ja auch immer ganz gerne so, ja, Fehlinformationen. Nämlich Zahlen und Details. Es gibt nämlich viele Mythen, dass Bitcoin-Mining genauso viel Strom verbraucht wie ganze Nationen. Dafür schauen wir jetzt zum Beispiel mal von 2022 mal was an. Da habe ich hier eine Grafik bei YouTube. Da ist es so, dass alleine China, das Land China, 8000 Terawattstunden an Energie verbraucht hat in 2022. Die USA mit 4000, halb so viel, aber auch noch viel, 4000 Terawattstunden. Indien war so unter den 2000 mit 1800, Russland mit 1700, Japan 1750 oder 1650. Und Bitcoin war wirklich nur ein Bruchteil davon. Also die sind gerade mal so an die 100 Terawattstunden drangekommen. Also allein schon jetzt mal die Idee, dass einer sagt, Bitcoin verbraucht so viel wie ganze Nationen, kommt drauf an, was für eine Nation. Also wenn ich jetzt Kenia nehme oder ich weiß nicht, Hawaii, ja, ist jetzt keine Nation, aber ne, dann klar, in dem Vergleich nur Grönland, dann jo, okay. Aber was haben die denn da an Industrie, was haben die denn da an Wirtschaftsmotoren, die laufen? Ja, das meine ich jetzt damit. Ja. Und der geschätzte jährliche Stromverbrauch von Bitcoin wird nämlich, wie ich schon gerade gesagt habe, so auf 110 Terawattstunden angegeben pro Jahr. Mag für den einen oder anderen nach viel klingen, aber wir sollten das Ganze, also diese 110 Terawattstunden, auch mal ins Verhältnis setzen. Denn wenn man sich das Ganze anschaut, Google und YouTube verbrauchen zusammen etwa 15.000 Terawattstunden. Und das globale Bankensystem, also die Fed, die EZB und so weiter, wird auf 250 Terawattstunden geschätzt. So, und Gold ist gar nicht so weit drunter, ja, also das Mining von Gold und so weiter ist auch schon jenseits der 200 Terawattstunden. Also auch da großer Energieverbrauch pro Jahr für unser Bankensystem. Und das ist jetzt nur der Energieverbrauch. Ich rede jetzt nicht von den ganzen Beamten, die sich da mit euren Geldscheinen mal einen schönen Tag machen, ja. Sondern ich rede jetzt von dem Energieverbrauch. So, Und da habe ich jetzt mal für euch was zusammengestellt. Einfach mal so, dass man das so ein bisschen in Zahlen sehen kann. Denn der Vergleich zeigt ja, dass die Kosten des Bitcoin-Minings hoch sind. Jedoch im Vergleich zu anderen großen Infrastrukturen wie dem Bankensystem noch im Rahmen bleiben. Also Bitcoin nochmal in Zahlen 114 Terawattstunden im Jahr. So, ihr könnt mal überlegen, Terra, ja, also es kommt ja Kilo, Mega, Giga, Terra. So, und euer Verbrauch zu Hause liegt ungefähr, also bei einer Person ja 1500 Kilowattstunden, Kilo, ja. Dann kommt ja zwei Personen 2500 und so weiter. Ja, da gibt es ja diese festgelegten Zahlen. Und das kostet ungefähr Bitcoin im Jahr, Stromverbrauch, in US-Dollar 5,7 bis 11,4 Milliarden US-Dollar. Nur der Energieverbrauch vom Bitcoin. Okay, jetzt nehmen wir uns aber mal Google und YouTube zusammen, was die verbrauchen, weil Rechenzentren und so weiter, muss ja auch alles laufen, Datenspeicherung und so weiter. Da sind wir bei 15 Terawattstunden, macht 1,5 Milliarden US-Dollar, also 750 bis 1,5 Milliarden US-Dollar. Also, ich sag mal so 10 Milliarden weniger als jetzt Bitcoin. Mhm. Okay, jetzt mal der Vergleich. Bitcoin ist ein Zahlungssystem, das andere, Google, ist eine Suchmaschine. Klar haben die ihre Finger noch woanders und YouTube ist ein Videoportal. So. Der Energieverbrauch einfach, das eine ist zum Bezahlen da, das andere ist für die Unterhaltung da. Mhm. So, jetzt nehmen wir uns mal das Bankensystem, was wir aktuell ja schon haben. Und das globale Bankensystem, jetzt kommt es nämlich, kommt mit seinen 260 bis 263 Terawattstunden im Jahr daher an Energieverbrauch. Und das macht schlappe 13 bis 26 Milliarden US-Dollar Kosten pro Jahr für den Betrieb von dem Bankensystem. So, das heißt also, es ist dreimal so viel, mehr als doppelt so viel, wie jetzt bei Bitcoin. So, das heißt also, alleine nur, dass die Bank läuft, das globale Bankensystem. Und Bitcoin ist ja schon im Prinzip, es funktioniert ja per se schon. Wenn wir alle partizipieren würden, wenn wir alle sagen würden, von heute auf morgen, ja, wir akzeptieren jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel. Ich habe das auch schon in Saturn Stores gesehen, dass man mit Bitcoin bezahlen kann, dann hat man auf jeden Fall weniger Stromverbrauch als jetzt bei unserem Bankensystem. Das heißt also, der Punkt, dass Bitcoin so energieintensiv ist, ist definitiv widerlegt. Also klar, man braucht Energie, aber der Stromverbrauch per se ist das eine. Aber aus welcher Energiequelle der Strom bezogen wird, das steht bekanntlich ja auch auf einem anderen Zettel. Und da habe ich auch eine ganz, ganz interessante Grafik, auch schon von ganz vielen Bitcoinern auf ihren Channels gebracht. Nämlich ein häufiges Argument gegen Bitcoin ist nämlich, dass es den CO2-Ausstoß erhöht. So, und da kommen dann die Grünen, unsere studierten Grünen, die alle ein Studium abgebrochen haben, mal ein Praktikum vielleicht irgendwo bekommen haben durch Glück, ja, auf irgendeiner, was weiß ich, Plantage für Salate, ja, wo Vertical Growing gemacht wird, also der Salat hat nie eine Sonne gesehen, oder aber wo mal ein ganz flotter Wind unter der Yogamatte hergepfiffen ist, da haben die vielleicht mal ein Praktikum gemacht und dachten so, oh, ich habe aber jetzt die harte Welt mal kennengelernt, ja, willkommen in Berlin. Kein Hate an Berlin, aber da, ihr wisst, dass da die Woke-Agenda mehr durchgedrückt wird in der Hauptstadt als woanders, ne? Also nochmal ein bisschen extremer. Aber was viele jedoch nicht wissen, ist, ein erheblicher Teil des Mining-Prozesses läuft mit erneuerbaren Energien. Und das ist ja das Geile. Ja? In Ländern wie Island, Kanada, die reich an geothermischer und an Wasserkraft sind, wird Bitcoin-Mining oft mit grünem Strom betrieben. So, und das muss man sich mal überlegen. Ja, also wir hier Flatterstrom und unsere Industrie wandert ab, weil nicht grundlastfähig. So, und jetzt verkaufen wir, also, da komme ich gleich noch zu. Okay, also Studien zeigen nämlich, dass 58% des Bitcoin-Mining weltweit aus erneuerbaren Energien gespeist wird. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 58%. Ja, das ist ein höherer Anteil als in den meisten anderen Branchen. Und das hat natürlich auch ökologische Auswirkungen. Also das ist eher positiv wie negativ, dass die Miner diese Energie nutzen. Die sagen sich, weißt du was, ich baue mir PV aufs Dach, dass das Mining-Farmen dann sagen, oh, weißt du was, wir nutzen hier diese Windkraft und so weiter, ja, zu bestimmten Uhrzeiten. Das lässt sich ja auch mit Rechnern viel einfacher steuern, ja. Also wir sind da viel, viel flexibler, dass sie sagen, okay, um die Uhrzeit nutze ich jetzt mehr Strom, die Uhrzeit meine ich und um die Uhrzeit eben nicht, ja. Jetzt kommen wir nämlich mal zu den ökologischen Auswirkungen und der Kritik an dem Ganzen, ja. Es gibt nämlich immer wieder Berichte, dass Bitcoin-Mining einen massiven ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Also das, was uns ja hier in Deutschland gerade fürs Fliegen, für allen möglichen, fürs Fleischessen, ja aufgedrückt wird, die CO2-Steuer, ja, unser Fußabdruck, wir sollen den ja minimieren, wir sollen ja am besten nur im Haus sein, keinen Strom verbrauchen, die Fenster immer zu haben, ne, nicht mal eine Wärme, egal, es ist Winter, mach den Feuer an, nee, am besten kein Feuer, macht ja Rauch, ist ja auch wieder schlecht, am besten gar nichts machen, ja, nichts produzieren, da kommt nämlich einer dagegen, da kommt nämlich einer von der EZB aus Holland, das ist der Alex de Vries, und das ist, wie gesagt, Mitarbeiter der niederländischen Zentralbank, und der ist immer wieder am Publizieren, dass Mining-Hardware nur kurze Zeit genutzt wird und dann Müll produziert. Der ist immer wieder auch am Bashen gegen Bitcoin und eben was den ökologischen Fußabdruck angeht. Und klar, EZB ist natürlich ein bester Freund hier von unseren Politikern, so, die dann sagen, ey, guck mal, dem hören wir natürlich zuerst zu. Das ist der Experte, den wir nennen, wenn wir über Experten reden. Nicht über Experten, die wirklich die Ahnung haben, weil die erzählen ja vielleicht was, was wir gar nicht hören wollen. Die erzählen ja vielleicht auch irgendwas, was unangenehm ist, was ja meine These oder mein Gesetz oder meine Idee von dem Deutschland oder dem Land oder dem Europa, was ich hier habe, ja widerlegen könnte. Dann müsste ich ja mich entschuldigen, dann müsste ich ja sagen, ich habe mich geirrt. Nein, wie kann denn sowas sein? Ja, und das ist jetzt so ein Kollege. So. Und jetzt nehmen wir uns mal viele Mining-Geräte, die werden ja verwendet diese Mining-Geräte, klar, die sind im Prinzip wie Heizungen, könnt ihr euch das vorstellen, ja, weil Energie, Strom erzeugt Wärme. So, und diese Mining-Geräte, ja, die werden zum Teil auch schon wieder weiterverwendet für andere Zwecke, wie zum Beispiel zur Erzeugung von Heizwärme. Ja, kein Scheiß. Ein interessantes Beispiel dafür ist das Unternehmen 21 Energy, das alte Mining-Geräte in Heizung umwandelt. Ja, also jetzt, ihr könnt nicht das Mining-Gerät per se als Heizung nehmen, sondern die wandeln die um. Und das ist jetzt keine Werbung, deswegen ganz schnell mal weg. Nur, dass ihr es mal gesehen oder gehört habt. Also es ist nicht uninteressant. So, das zeigt nämlich, dass es nämlich viele Ansätze gibt, den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Also die Bitcoiner, die Miner, aber auch die Nutzer sind ja interessiert daran. Ich habe da ein Produkt, ich möchte das nutzen, ich möchte meinen und so weiter. Wie kann ich das denn am effizientesten tun? Und das ist das, was ich meinte mit der freien Markt, entscheidet am besten, wie wir uns entwickeln sollen. Ja, wenn wir dann sehen, hey, guck mal, da gibt es eine günstigere Energiequelle, dann schaue ich, dass ich die bekomme. Dann rechne ich mir erstmal durch, lohnt sich das für mich? Aber nicht, dass mir dann von oben diktiert wird, wie ich zu heizen habe, wie ich Auto zu fahren habe, wie ich von A nach B zu kommen habe oder wie ich mich zu verhalten habe, ob ich Fleisch essen darf, ob ich fliegen darf oder, ja. Denn ich muss ja auch irgendwo meinen Lebensalltag haben, ich muss funktionieren, ich muss hier in Deutschland richtig viele Steuern abdrücken. Mal ein kleines Beispiel vom Bayern-Spieler Jamal Musiala, der es mega drauf hat, der müsste eigentlich viel, viel mehr verdienen, kriegt von den Bayern oder verlangt 18,5 Millionen, ja, jetzt mal einfach mal 18,5 Millionen brutto kriegt er dann vom FC Bayern. Und wisst ihr, was bei ihm ankommt? 9,8 Millionen kommen bei ihm netto an. Der Rest geht an Vater Staat. Vater Staat kassiert richtig gut an ihm. Und da muss man sich mal überlegen, welcher Idiot spielt in der Bundesliga? Also klar, Profiliga, okay, viel Geld, okay. Aber in anderen Ländern, da kriegst du viel mehr dafür. Hier musst du richtig viel abdrücken. Und dann fragst du dich, wofür? Ich könnte von heute auf morgen, Dr. Markus Krall hat es auch schon vorgerechnet, könnte den Rotstift ansetzen und könnte sagen, weißt du was? Wir streichen einfach mal so ein paar Beamtenstellen da oben, dann brauchen wir auch gar keine Einkommensteuern, dann brauchen wir auch keine Sozialabgaben, weil dann diese Kohle einfach so gespart wird und die Leute haben mehr zum Ausgeben, das heißt, das BIP wird gesteigert und, aber ist egal. Anderes Thema, da sind welche, die krallen sich an ihren Sessel da oben und wollen nicht abgeben. Darüber wollen wir uns jetzt nicht aufregen, aber wirtschaftliche Auswirkungen des Bitcoin-Minings und die Kosten. Darauf möchte ich jetzt noch eingehen. Denn nichtsdestotrotz, das Mining von Bitcoin ist nicht nur energieintensiv, sondern auch kostspielig. Aber die Kosten, die hängen ganz stark davon ab, wo die Miner ansässig sind. So, und wenn man sich das Ganze mal überlegt, jetzt allein in den USA, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt in Indiana zum Beispiel oder in Illinois oder in Iowa oder in Kalifornien, also jetzt mal in den Bundesstaaten von Amerika, ja, da haben wir ja verschiedene Strompreise und dann kostet das pro Hashrate natürlich nochmal ein bisschen anders. Also jetzt beispielsweise das Extrembeispiel Kalifornien, da bezahlt man ungefähr so seine $168, während man jetzt in Iowa nur 62 bezahlt, also nur die Hälfte. Das heißt also, in Iowa würde es sich definitiv lohnen zu minen, ja, während in Kalifornien keine Miner sitzen, weil zu teuer, ja, weil der Preis zu hoch ist. Da müsste ich zu viel an Energiekosten bezahlen und das müsste ich dann ins Verhältnis setzen mit dem, was ich für die Bitcoin bekomme, beziehungsweise fürs Minen, und dann lohnt sich das im Prinzip ja nicht mehr. Ja, also, aber in Ländern mit billigem Strom und kaltem Klima, wie zum Beispiel Kanada oder auch dem in Europa oder beziehungsweise in Deutschland und den ganzen anderen Ländern, die hier meinen, der Russe ist schuld in Russland, sind die Stromkosten für das Mining deutlich geringer. Ja, also im Durchschnitt kostet es derzeit etwa $10,000 bis $15,000, einen einzigen Bitcoin zu minen, wobei der größte Teil dieser Kosten natürlich auf die Stromrechnung einfällt. So, und wenn man jetzt mal überlegt, okay, der Bitcoin-Preis jetzt, Stand jetzt 2024, je nachdem, klar, es ist volatil, aber da sind wir so bei den 60.000, was man schon mal so rechnen kann. Wir sind jetzt All-Time-High Richtung 70.000 und so weiter. Man sagt ja auch, in Zukunft soll er 100.000 kosten. Ich warte drauf, aber nichtsdestotrotz $10,000 bis $15,000 für einen Bitcoin. Und dann, das, was du rausholst, ist natürlich, das ist ja schon mal 5x, so. Schon mal schöne Sache, ne? 4-5x, schöne Sache. So, und $10,000 bis $15,000, aber wie gesagt, kaltes Klima, Russland, Kanada, niedrige Energiepreise. Es gibt jedoch auch einen positiven Aspekt, und das ist jetzt, liebe Freunde der Elektrotechnik, die Kerninfo für euch vom Elektrotechnik-Podcast. Ich habe nämlich eine Website aufgerufen, habe ich euch auch verlinkt. Bitcoin Mining könnte zur Energieunabhängigkeit in den USA beitragen. So, denn für euch, die schlau sind und hier reinhören, ist genau das jetzt so eine klasse Info. Da solltet ihr jetzt wirklich mal reinhören. Und zwar, Mining kann das Stromnetz stabilisieren, indem es nämlich überschüssige Energie nutzt, die andernfalls verloren gehen würde. Und das ist insbesondere jetzt aktuell in Texas der Fall, wo Miner überschüssige Wind- und Solarenergie fürs Mining verwenden. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Okay, wir haben da zu viel Energie. Und jetzt mal der Punkt, was könnte jetzt Mining in Deutschland bewirken? Das ist jetzt mal so ein Gedankenexperiment meinerseits. Bei meinen ganzen Recherchen habe ich da wirklich Zeit und Energie reingesteckt. Deswegen mal wirklich genau reinhören. Wenn wir in Deutschland die überschüssige Energie nutzen könnten, dann diese Bitcoin-Mining-Anlagen könnten ähnlich wie in Texas eine flexible Last darstellen. Also die überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel an sonnigen oder an windigen Tagen, dann aufnimmt, anstatt diesen Strom ins Ausland zu verkaufen, oft zu niedrigen Preisen, könnten die Miner den Strom direkt vor Ort verwenden. Und das würde die Auslastung von Solar- und Windparks erhöhen und gleichzeitig verhindern, dass Strom exportiert wird, für billiger, und später teurer wieder importiert werden muss. Und dadurch könnte man die Gesamtstromkosten für Deutschland und am Ende für uns Verbraucher aber sowas von senken. Das ist unvorstellbar, was da, also das wäre massiv, wäre das. Dann haben wir natürlich die Stabilisierung der Netze. Was meine ich jetzt mit Stabilisierung? Ja, da Miner ja ihre Operation schnell hoch oder herunterfahren können, könnten ja die Miner dabei helfen, Schwankungen in der Energieerzeugung auszugleichen. Und das würde die Notwendigkeit verringern, fossile Backup-Kraftwerke einzuschalten oder teure Importe zu tätigen, wenn die Nachfrage hoch ist und die Erzeugung aus erneuerbaren Energien niedrig. Also in dieser Zeit würden einfach die Miner sagen, weißt du was, wir nutzen das Ganze jetzt und dann müsste auch gar nicht das Schaltspiel, das heißt, es müsste gar nicht geschaut werden, wir müssen jetzt hochfahren, wir müssen jetzt runterfahren, das kostet alles Geld und natürlich auch die Kontakte. Also wenn man überlegt, in den Kraftwerken hoch und runterfahren, das ist nicht mal eben gerade ein Knöpfchen drücken. Ja, und das, Leute, mal einfach mal diese Überlegung. Dann kommen wir auch zum wirtschaftlichen Anreiz, ja, für die Einführung von mehr erneuerbaren Energien. Also es würde sogar positiv für die grüne Agenda hier in Europa sein, wenn wir Bitcoin-Mining hier attraktiv machen würden. Die zusätzliche Nachfrage nach überschüssigem Strom könnte Betreibern von Solar- und Windparks neue Einnahmenquellen bieten, was wiederum Investitionen in diese Technologien attraktiver machen würde. Und langfristig könnte dies den Ausbau erneuerbarer Energien nicht nur fördern, sondern würden ja auch Forschungsgelder reingehen. Ja, man würde ja auch nicht nur einfach dafür nutzen, neue Parks zu bauen mit der aktuellen Technik, sondern man würde sagen, weißt du was, wir packen jetzt einen Teil von der Kohle und schauen, wie wir diese Technologie besser machen können. Ja, und das ist doch auch wieder eine Win-Win-Situation. Dann, und das ist der nächste oder letzte wichtige Punkt, nämlich die Vermeidung von Doppelbelastung für uns Steuerzahler. Ja, der Steuerzahler könnte entlastet werden, da er weniger für die Netzinfrastrukturanpassung oder teure Stromimporte zahlen müsste. Und die Stabilität des Netzes könnte verbessert werden, ohne dass diese Kosten für die Allgemeinheit erhöht werden. So, das heißt also, die Netze werden durch die Bitcoin-Miner entlastet und gleichzeitig könnten dann die Betreiber sich auf andere Sachen ja auch konzentrieren. Die müssten nämlich nicht sagen, wir müssen unsere Netze irgendwie am Laufen halten, sondern die würden sagen, weißt du was, das läuft jetzt hier, super Sache. Wir kümmern uns jetzt darum, dass das Netz jetzt ausgebaut wird. Das heißt, wir haben eine Preisstabilität, eine Netzstabilisierung. Herzlichen Glückwunsch, ja. Aber, und wir befinden uns ja im besten Deutschland aller Zeiten, haben wir natürlich Herausforderungen in unserem wunderbaren Land. Wir haben Regulierung. Ja, in Deutschland ist die Regulierung der Energiemärkte strenger als jetzt zum Beispiel in Texas. Und die Strompreise für industrielle Abnehmer wie Bitcoin-Miner sind aufgrund von Steuern und Abgaben wesentlich höher, weswegen ja alle abwandern, ja, weil sie sagen, wir können das nicht mehr bezahlen. Ja, es wäre also erstmal notwendig, gesetzliche Anpassungen vorzunehmen, um solche Aktivitäten erstmal zu fördern. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Umweltdebatte. Also ich habe euch erklärt, wie es ist, dass das ja mit der erneuerbaren Energienutzung, dass da der Ausbau und so weiter, das per se alles logisch. Aber es gibt auch eine starke Debatte über den Energieverbrauch, immer noch vom Bitcoin-Mining. Ja, solange die EZB das Sagen ja hat, läuft da ohnehin ja wenig, weil die haben ja Schiss, weil die werden ja obsolet. Die werden ja einfach nur, oh, ja, wir sind doch jetzt gerade das Monopol, wir haben doch das Sagen über das Geld. Wenn jetzt so eine Kryptowährung daherkommt und da kommt noch eine und noch eine, Javier Milei, Argentinien, macht's gerade vor, ja, einmal klar, hat die Inflation, hat er gedrückt, mega, ja, da hat dieses einst reiche Land, hat er, was mittlerweile mega arm ist, hat er übernommen und führt das gerade sowas von wieder nach oben mit seiner harten Art, mit seiner harten Gangart und akzeptiert auch mehrere Zahlungsmittel. So, und das will die EZB natürlich nicht. Die will natürlich bei ihrem Geld bleiben, damit sie die Kontrolle weiter hat. Die krallen sich an diesen Sessel, wie unsere Bundesregierung an die letzten Haare. Unser Kanzler, ich habe keine Ahnung, was zum Frühstück hatte, ja, mit seinen drei Haaren auf dem Kopf. Die krallen sich da dran, weil wenn jetzt Neuwahlen wären, die wären weg. Safe wären die weg. Ja, außer natürlich Netzwerkausfall und die Wahlen, keine Ahnung, da wurden Stimmen doppelt gezählt und. Aber ihr wisst, was ich meine. Denn diese Bedenken könnten durch den Einsatz von überschüssiger erneuerbarer Energie ja gemildert werden von Bitcoin-Minern. Aber das müsste auch klar kommuniziert werden. Also solange wir den Energiekurs hier haben und Lobby und so weiter, wird sich hier nicht viel ändern. Ich bin trotzdem positiv gestimmt, was das Ganze angeht. Aber wenn Deutschland diese Art von flexibler Last in das Stromsystem integrieren würde, könnten viele der aktuellen Herausforderungen durch die Volatilität erneuerbarer Energien gemildert werden. Dann hätten wir schon mal was gewonnen. Und es wäre jedoch eine koordinierte Anstrengung zwischen Politik, Wirtschaft und dem Energiesektor erforderlich, um das eben umzusetzen. Das kann man nicht einfach so auf eigene Faust machen. Jetzt kommen wir aber noch zu einem kleinen Summary, zu einem kleinen Fazit zum Ende der Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Stromverbrauch des Bitcoin-Mining oft übertrieben ja dargestellt wird. Ja, es verbraucht Energie, aber der Großteil davon kommt, wie schon gesagt, aus erneuerbaren Quellen. Zudem gibt es zahlreiche Entwicklungen, um die Effizienz zu steigern und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Ja, also im Prinzip eine Heizung draus zu machen. Man kann schnell hoch und runter fahren. Das heißt also, man kann an sonnigen, windigen Tagen mehr nutzen und an weniger windigen Tagen weniger nutzen. Und wirtschaftlich gesehen bietet das Mining auch Vorteile, insbesondere in Regionen, die erneuerbare Energie überschüssig produzieren. Ja, welcome to Germany. Aber wir verkaufen das ja ganz gerne teuer ins Ausland und billig ins Ausland und teuer wieder ein. Und wir müssen dafür bezahlen. Aber es geht mir ja darum, dass ihr das Ganze mal so ein bisschen versteht. Und wenn ihr heute sagt, hey, coole Sache, hat mir gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben bei diesem Video hier freuen, beziehungsweise bei dieser Podcast-Folge. 5 Sterne auf Spotify helfen mir, den Suchalgorithmus weiter zu pushen, sodass mich noch mehr Leute finden. Denn ich stecke hier sau viel Energie rein. Ich kläre euch gerne auf. Viel Recherchearbeiten, viele Quellen unten. Ihr könnt das Ganze gerne nachlesen. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen und oder Kritik zu meinen Beispielen habt, wünscht euch vielleicht aber noch tiefergehende Inhalte zum Thema Stromverbrauch von Krypto oder anderen Themen der Energietechnik, dann nicht verzagen, Giancarlo the Teacher fragen. Über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de findet ihr das Kontaktformular. Das schickt ihr ab und dann antworte ich euch safe innerhalb der nächsten 7 Tage. Stelle gegebenenfalls noch Rückfragen zum gewünschten Thema, falls etwas unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht ist auch schon dein Thema Inhalt meiner nächsten Podcast-Folge. Und in diesem Sinne, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Attention, everyone! Wayfair's Black Friday preview sale is here early! Right now, score up to 70% off everything home at Wayfair. Shipped in time for the holidays. Shop early Black Friday deals now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.